Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Herzlich willkommen zum Info auf Radio Bern vom Montag, dem 3. März 2014. Heute mit einem Blick auf unsere Anfänge.
Singdrossel. Gartengrasmücke. Rabe.
Auf 101,9 MHz.
Vor 20 Jahren sendete Radio Bern Rabe zum ersten Mal. 200 RadioaktivistInnen machten einen neuntägigen Sendeversuch. Ein Blick zurück und ein Gespräch mit Samuel Losli, Rabemacher damals bis heute. Am Mikrofon begrüßt Wilmar Rall.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten.
Wir müssen uns gegen die Abschottung wehren und mutig sein und eine Alternative für dieses Land aufzeigen. Wir wollen keine diskriminierenden Gesetze. Wir werden uns für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger ohne Schweizer Pass einsetzen und für alle anständige Arbeitsbedingungen erkämpfen.
Rund 12.000 Menschen gingen am Samstag in Bern auf die Straße. In zwei Demonstrationen forderten sie eine offene und solidarische Schweiz. Die erste Demonstration wollte explizit ein Zeichen setzen gegen Rassismus und war nicht bewilligt. Die zweite wenig später stand unter dem allgemeinen Motto einer offenen und solidarischen Schweiz. Anlass für beide Demonstrationen war das knappe Jahr zur SVP-Masseneinwanderungsinitiative. Karin Bachmann war für uns am Samstag vor Ort und fragte Rita Schiavi von der Gewerkschaft Unia, ob sie zufrieden sei mit dem Auflauf der Massen.
Mehr als zufrieden. Wir haben ehrlich gesagt nicht so viele Leute erwartet. Wir sind von Schätzungen von 5'000 ausgegangen und jetzt sind es mehr als doppelt so viele. Das zeigt, dass es doch ein großes Bedürfnis gab nach dieser Kundgebung.
Es sind jetzt wirklich ziemlich viele Leute hier. Man spürt, dass es gab einen Zusammenschluss von vielen Organisationen, die vielleicht sonst gar nicht wirklich zusammenarbeiten. Im linken Spektrum oder auch bis in die Mitte hindurch hat jeder vor der Abstimmung etwas seine eigenen Kampagnen geführt. Hat man auch etwas dazugelernt? Also ist es nicht auch etwas spät, jetzt so eine große Kundgebung nach dem Schock der Abstimmung?
Doch, wir haben da auch selbstkritisch gesagt, das war ein Fehler, dass sich diese Kräfte, die jetzt heute zusammengekommen sind, dass sich die nicht schon zusammengetan haben, um die SVP-Initiative zu bekämpfen. Denn man hätte viel deutlicher und lauter sagen sollen, was passiert, wenn diese Initiative angenommen wird. Ich bin überzeugt, viele Leute, die bei diesen 50,3% Ja-Stimmenden waren, haben das nicht erwartet, haben sich täuschen lassen von den Versprechungen der SVP, man könne alles regeln, weniger Einwanderung und trotzdem alle Vorteile der EU. Und das ist nicht möglich, das wird sich zeigen, dass das nicht möglich ist.
Rund 50 Organisationen aus der ganzen Schweiz hatten zur Demonstration aufgerufen. Beide Demonstrationen verliefen laut Polizeiangaben ohne Zwischenfälle. Auf der ukrainischen Krimhalbinsel spitzt sich die Lage zu. Laut einem BBC-Reporter haben russische Soldaten zwei ukrainische Militärstützpunkte umzingelt, mit Unterstützung von lokalen Bürgerwehren. An der Grenze sind gepanzerte Fahrzeuge der russischen Armee aufgefahren. Derweil versucht der Westen, den Druck auf Russland zu verstärken, vorerst mit diplomatischen Mitteln. So haben die 7 führenden westlichen Industrienationen die Vorbereitungen für den geplanten G8-Gipfel in Sotschi ausgesetzt. Sie kritisieren, Russland verletze mit seinem Vorgehen die staatliche Souveränität der Ukraine und verstoße gegen das Völkerrecht. Unterstützung erhält Russland derweil aus China. Die beiden UNO-Vetomächte sind sich einig, was das Vorgehen auf der Krim betrifft, verkündete der russische Außenminister Lavrov. Die USA gehen davon aus, dass sich aktuell 6.000 russische Soldaten auf der Krim befinden. Das westliche Militärbündnis NATO forderte Moskau laut Medienberichten dazu auf, die russischen Soldaten sofort in die Kasernen zurückzurufen. In Deutschland häufen sich gewaltsame Übergriffe auf Flüchtlingsunterkünfte. Laut Bundeskriminalamt BKA haben sich die Angriffe im letzten Jahr mehr als verdoppelt. 24 rechtsextreme Übergriffe waren es 2012, ein Jahr später waren es bereits 58. In der Statistik enthalten sind nur Straftaten, die eindeutig rechtsextrem motiviert sind. Laut der Zeitung Die Zeit vermuten Flüchtlingsorganisationen, dass mit der Dunkelziffer die Zahl der Delikte noch weit höher ausfallen würde. Zum Wetter. Morgen Dienstag ist es meist stark bewölkt mit zeitweise einigen Regen- oder Schneeflocken bei 5 Grad. So zeigt sich auch der Mittwochvormittag. Am Nachmittag gibt's Aufhellungen. Die Temperaturen klettern auf 8 bis 10 Grad.
95,6. Rabe Info.
20 Jahre ist es her. Vom 5. bis am 13. März 1994 sendete Rabe zum ersten Mal. 9 Tage lang hatten etwa 200 SendungsmacherInnen die Gelegenheit zu zeigen, dass Bern ein drittes Lokalradio braucht. 2 Jahre später erhielt Rabe dann die definitive Konzession und sendet noch immer. Das dritte Lokalradio ist das einzige der drei, das heute noch in seiner Form existiert, unabhängig geblieben ist und notabene nicht zu einem großen Medienkonzern gehört. Erste Gehversuche im Radiojournalismus machte damals auch unser Inforedaktor Michael Spahr. Er geht nun auf eine akustische Zeitreise 20 Jahre zurück.
Hola, están escuchando Radio Rabe. Frequencia modulada 101,9.
Rabe, das war klar, soll offen sein für alle und alles. Es soll kein Berieselungsradio sein, sondern ein Radio, das bewusst eingeschaltet wird. So die idealistischen Töne damals vor 20 Jahren. 9 Tage lang wurde aus einem improvisierten Studio im Berner Wasserwerkareal gesendet. Jeden Tag gab es auch die Nachrichtensendung Info. Einmal am Abend und einmal
eine Stunde vor Mitternacht. Unser Mitternachtsinfo.
Rabe!
Info. Folgende Beiträge haben wir für euch vorbereitet.
Das Rabe-Team war heute den ganzen Tag unterwegs für euch und hat Informationen rund um die besetzte Liegenschaft am Wildhainweg 7 gesammelt.
Zum Glück fand ausgerechnet in dieser einen Sendewoche eine Hausbesetzung statt und Rabe konnte beweisen, dass es echt alternativ ist. Natürlich wurde ganz im Sinn der Hausbesetzenden und nicht im Sinn der Hausbesitzenden berichtet. Und vor 20 Jahren waren wie heute Kantonswahlen. Auch vor 20 Jahren sprachen alle über die SVP. Sie hatte mit Messerstecherplakaten und Sprüchen gegen Linke und Nette den Zürcher Wahlkampf aufgewirbelt. Die Rabe-Redaktion fragte sich, ob nun auch die brave Berner SVP zu reißerischen Mitteln wie die Zürcher greifen würde. SVP-Politikerin Elisabeth Zölch winkte ab.
Unser Wahlkampf ist betont durch das Gespräch, durch die sachliche Auseinandersetzung mit der politischen Gegnerin und mit dem politischen Gegner. Wir gehen jeden Tag in einen Saal irgendwo im Kanton. Wir erklären unsere Politik, wir erklären unsere Ziele. Das ist unser Wahlprogramm und wir machen nicht in Stimmung und in Hetze.
Natürlich kamen vor allem linke politische Stimmen zu Wort. Der Bund titelte damals «Der Rabe fliegt für eine Woche» wohl vor allem von Linken zu Linken und hatte damit nicht ganz Unrecht. So hatte zum Beispiel die Linke Ja, die junge Alternative, eine eigene Sendung.
«Ciao zusammen, es ist Mittag und Zeit zum Relaxen. Wir wollen in der nächsten Stunde der Frage nachgehen, ob die Jugend in der Politik nur relaxt. Wir, das sind Manu Wittmer.
Ja, ciao zusammen. Sie hat meinen Namen schon vorgestellt.
Señoras y señores, esta noche para todos ustedes, Radio Rabe.
FM 101,9 MHz.
Ein kleiner Skandal gab es, weil die Rabe-Programmkommission der Humanistischen Partei keinen Sendeplatz geben wollte. Die Humanisten galten als sektiererisch, zudem wurde ihnen Nähe zu internationalen rechtskonservativen Kreisen attestiert. Immerhin übertrug dann Rabe eine Pressekonferenz der Humanisten.
Wir sind der Meinung geströmt, wo sie Meinungen verbreiten, logisch, wenn man sie verbreitet. Da stimmen wir dazu. Klar, wo sie Kritiker sagen, wir sind Missionäre, das ist eine Sache vom Wortgebrauch, das wissen wir, oder? Logisch tun wir unsere Meinungen verbreiten. Damit die Gesellschaft kann entscheiden, ob sie die Meinungen mitteilen oder nicht.
Schon damals war Rabe eine Plattform für die ganze Vielfalt der Musik. Es gab Sendungen mit illustren Namen wie Hits from the Bang, fantastischer Frühschoppen, Psychedelicat, Loud Minorities oder Schwulfunk. Am Internationalen Tag der Frau am 8. März gab es nur Frauensendungen. Und selbstverständlich war Rabe schon vor 20 Jahren weltoffen. Täglich liefen im Sendeversuch fremdsprachige Sendungen. Der Kommentar einer grünen Politikerin damals könnte von heute sein.
Das ist etwas, was einfach schlicht nicht im Bewusstsein ist von der Bevölkerung, dass wir eigentlich eine multikulturelle Gesellschaft sind. Wir sind immer noch einfach die Schweizer und die SVP und so. Und dabei sind wir ja längstens einfach eine multikulturelle Gesellschaft und wir müssen das als Tatsache akzeptieren. Und wenn jetzt plötzlich ein Radio da ist, das sagt, die Gruppierungen gibt es und die können reden am Radio und die haben ihre Kultur und die zeigen hier, was sie können reinbringen. Nicht nur, was sie uns nehmen, die oder aus Ländern, sondern die bringen auch ihre Kultur und ihre Sprache hinein. Und das hat mir gefallen.
Rabe braucht Geld zum Weiterfliegen, denn Rabe hat keine Werbung. Rabe ist ein HörerInnen-Radio. Wir brauchen noch 1000 Mitglieder. Mitglied werden ist einfach.
So einfach war es dann nicht. Erst 17 Jahre später knackte Rabe die Tausender-Marke und ist seither in den schwarzen Zahlen. Immerhin dauerte es nach dem gelungenen Sendeversuch nur 2 Jahre und Rabe erhielt die Konzession zum unbeschränkten Senden.
Singdrossel. Gartengrasmücke. Rabe.
Auf 101,9 MHz.
200 Leute machten Rabe vor 20 Jahren möglich. 200 Leute sind auch heute dafür verantwortlich, dass der Rabe weiterfliegt. Viele RadioaktivistInnen von damals sind auch heute noch radioaktiv. Einer von ihnen ist Samuel Samu Losli. Er und eine Handvoll Technikbegeisterte bauten 1994 das erste Rabe-Studio. Noch heute ist Samu Losli verantwortlich für die Technik bei Rabe, zudem war er jahrelang Vorstandsmitglied. Michael Spahr wollte von Samu Losli wissen, war es eigentlich kompliziert, damals für knapp 10 Tage einen Radiosender zum Laufen zu bringen?
Ja, nicht sehr einfach. Ich musste mich da auch in ein neues Gebiet einarbeiten. Ich bin eigentlich gelernter Radio-TV-Elektriker, hatte mich 1990 auch selbstständig gemacht, kam so von der Reitschule her, so von meinem Umfeld her und da hat es dann halt schnell mal geheißen, ja, du kannst doch das sicher. Ich habe mich vor allem in Zürich kundig gemacht, denn es gab da schon ein freies Lokalradio namens LoRa, das immer noch sendet, auch heute noch. Und dort hatte es eine Koryphäe, war Christoph Lindenmeier. Und er hat mich da eingeführt, was da alles nötig sein wird für ein Studio. Und hat natürlich auch das Studio angeschaut vom LoRa. Und ja, dann haben wir es da dahinter gesetzt und die Geräte zusammengesucht, die da nötig waren.
Also es gab dann im Wasserwerk unten in der Wasserwerkgasse gab es einen Raum, oder ein paar Räume, die man dann eine Woche lang besetzt hat. also legal besetzt hat.
Auch schon legal.
Es war auch nicht ein Piratenradio, das war damals von der PTT voll konzessioniert für eine Woche. Und der Raum war ja leer, hat es nicht dann Unmengen an Geld gekostet, um da 9 Tage so ein Studio rein zu pflanzen?
Ja, wir haben versucht, das Ganze möglichst günstig zu machen. Also es gab da ein Baukollektiv, das uns unterstützt hat. Das hat wirklich die Räume eingerichtet mit Trennscheibe und allem. Wir haben ein Möbel konstruiert für die HiFi-Geräte, muss man sagen. Also wir haben wirklich mit Consumer-Elektronik diese 9 Tage zu einem großen Teil bestritten. Und schon noch auch Bandmaschinen, die mussten wir dann speziell zumieten. Aber was Kassettengeräte, CD-Spieler, DAT-Geräte, so diese Sachen haben wir uns im Umfeld einfach ausgeliehen. Und ein Mischpult musste ich dann noch haben. Das Ganze war ja dann auch bedienungstechnisch nicht optimal gelöst. Aber das waren dann auch die ersten Erfahrungen während dieser Woche.
Es gab so ein Problem. Also wenn man die Bandmaschine startet, man muss sich das mal auch vorstellen, es gab keine Computer im ganzen Tonsystem. Es gab keine MP3. Man musste also wirklich die Schallplatten hinschleppen, die CDs. Es gab doch irgendwie ein Problem, wenn man die Bandmaschine starten musste und gleichzeitig noch moderieren musste. Das war nicht ganz so einfach.
Hat nicht funktioniert. Aber besser. Also, nein, es war so gelöst, dass wirklich jemand hat eigentlich die Geräte bedient und andere haben am Mikrofon gesprochen. Es ging nicht anders. Auch die Kassettengeräte und so weiter, die waren dummerweise unter dem Mischpult angeordnet. Also, man kam einfach nicht dazu. Und Faderstart war da halt schon ein Fremdwort während dieser Woche. Faderstart würde ja bedeuten, was für uns der Alltag ist. Man startet mit dem Regler, wenn man so einen öffnet, startet auch das Gerät automatisch. Und, ja, aber es ging. Also es ging ja auch um eine Woche und personelle Ressourcen waren ja für diese Zeit viele vorhanden.
Es gab auch etwa 200 enthusiastische Radiomacher und Macherinnen, die dann sich eine Woche oder 9 Tage lang reingekniet haben. Alle möglichen Sendungen gab es. Es gab Literatursendungen. Es gab schon damals viele fremdsprachige Sendungen. Es gab natürlich ganz viele Musiksendungen. Bei der technischen Umsetzung aber war das sicher auch nicht so einfach, 200 Chaoten im Haus zu haben, die dann diese Maschinen bedienen auch mussten. Zum Teil, es gab ja auch es war ein 24-Stunden-Programm von 2 Uhr nachts bis 8 Uhr morgens gab es dann noch eine Nachtmusikschiene, die jedes Mal live bedient wurde. Da konntest du und die 2-3 anderen Techniker, die auch noch da waren, ja nicht immer da sein. Wie ging das?
Ich glaube, wir haben uns wirklich abgewechselt. Das ist schon so. Also jemand von uns war immer da und wie gesagt, hat sich primär um die Bedienung der Geräte gekümmert, um den Sendeinhalt. Das waren die Sachen dieser 200 Leute. Und für eine Woche hat das funktioniert. Die größere Herausforderung war dann das große Fest, das wir ja noch über die Bühne brachten, so als Abschluss am Samstag. Das war dann wieder ein anderer grosser technischer Aufwand.
Warum war das so schwierig? Heute macht Rabe ja dauernd Live-Sendungen. Zuweilen senden wir ja jetzt gerade wie bei der Tour de Lorraine von 4 verschiedenen Standorten. Damals war einfach die Technik noch nicht so weit.
Ja, du hast erwähnt, keine Computer, nichts gab's. Also auch da mussten wir uns überlegen, wie wir das machen wollen. Es gibt ja dort in der Nähe noch die Dampfzentrale, dort fand das Fest auch statt. Und wie übertragen wir dieses Signal also in unser improvisiertes Studio, das doch irgendwie 200 Meter weiter weg liegt? Wir haben das tatsächlich mit einem weiteren UKW-Sender gelöst. Auch da wieder eine Konzession von der PTT natürlich, mussten wir mieten und haben das wie mit einer Richtfunkanlage rübergesendet ins Wasserwerk und Areal und von dort dann via das improvisierte Studio dann auf den Sender. Und das haben wir so einmal gemacht und dann nie wieder mit Reportageübertragung, wie man das eigentlich nennt. War früher eine gängige Art für Reportageübertragung, einen UKW-Sender einzusetzen. Aber heute ist es noch viel einfacher über Internet und Computern. Ist das viel einfacher zu realisieren?
Das ist so. Also Internet war damals noch irgendeine amerikanische Militärtechnologie. Das hat uns hier damals noch nicht wirklich erreicht. 2 Jahre später ist es dann losgegangen mit dem richtigen Rabe. Dann ist dann der Rabe dann wirklich abgeflogen. Warum hat man damals, du warst ja auch im Vorstand, also quasi einer der Leute, die das Rabe vorangetrieben haben, Samuel Osli. Warum ging es dann noch 2 Jahre, bis dieser Vogel dann definitiv abhob?
Ja, die Mühlen des Gesetzes arbeiten leider etwas langsam. Nein, für uns hätte es schneller gehen können, das ist ganz klar. Wir haben immer sehnlichst auf die Konzession gewartet danach. Und es war auch nicht ganz einfach, diese 2 Jahre zu überbrücken. Wir haben es zwar geschafft, wir haben in dieser Zeit sehr regelmäßig Feste veranstaltet in der Reitschule, um nicht in die Vergessenheit zu geraten und auch um eine gewisse Infrastruktur aufrechtzuerhalten, also Programmgruppe, Veranstaltungsgruppe, Technik. Nicht, dass wir alle Leute wieder verlieren, die da Interesse gezeigt haben während diesem Kurzversuch. Ist uns ja auch gelungen schlussendlich, aber eben das Ganze hat dann wirklich noch 2 Jahre gedauert, bis wir dann die definitive Konzession hatten und starten konnten.
Von außen gab es ja auch so ein bisschen Skepsis. Es gab damals schon Lokalradios, die ursprünglich auch noch so ein bisschen alternativ waren, wenigstens Radio Förderband damals. Die sind dann aber ziemlich schnell kommerziell geworden. Ebenfalls DRS3 gab es damals schon, ist dann aber auch ziemlich brav geworden. Also das Bedürfnis war da auf einen frechen, wilden Sender, aber von außen gab es ja viele kritische Stimmen. Ich erinnere mich zum Beispiel da noch an einen Artikel im Bund, da stand: Jetzt senden die Linken vor allem für die Linken, also den Rest der Stadt interessiert es nicht. Heute ist das ja ganz anders. Wie war das nachher so? Wie war die Reaktion dann nach diesem Versuch?
Für mich ist es etwas schwieriger einzuschätzen, weil ich mich mit diesen Aspekten schon auch auseinandergesetzt habe, aber nicht primär natürlich. Ich hatte Spass an der technischen Herausforderung an diesem Radioprojekt und fand es auch wichtig, fand so eine ganze Idee, die dahinter steckt, die eben nicht einfach ein linkes Radio ist, sondern ein Mitmachradio darstellen soll und tut. Also da, wo auch sehr viele fremdsprachige Sendungen stattfinden können, sogenannte Randgruppen ihr Austobungsfeld finden können. Das war für mich das Spannende. Und was da ringsherum passiert ist, da habe ich auch relativ locker hingenommen, denn ich war früher einmal in der Pressegruppe in der Reitschule, als die Reitschule besetzt wurde. Und da war es auch nicht ganz einfach, mit den Presseleuten umzugehen.
Du erwähnst es jetzt gerade, die Nähe zur Reitschule war ja auch immer groß. Es gab dann eben auch lange diese Rabe-Feste oder Rabe-Partys, um Rabe am Kochen zu halten, die dann im Dachstock in der Reitschule stattfanden. Eine Diskussion war ja dann auch, Rabe dann in die Reitschule zu platzieren, weil dort gab es ja auch Räume und die Miete ist ja auch nicht gerade so groß in der Reitschule. Warum hat man sich dann dagegen entschieden und ist dann in die Lorene gekommen und hat eigentlich in einer Wohnung, wo wir heute immer noch sitzen, ein Radio aufgebaut?
Ja, genau aus diesen Gründen, die du erwähnt hast. Also man wollte kein Reitschulradio werden oder sich in diese Ecke drücken lassen. Also das war vielen, gerade im Vorstand, und so ein klares Anliegen, dass das eben nicht passiert, dass man unabhängig bleibt. Das heißt nicht, dass man eine gewisse Nähe da haben darf, aber nicht jetzt da rein, dann ist man abgestempelt. Und das wollten wir ganz klar vermeiden mit diesem Schritt, dass wir uns eigene Lokalitäten gesucht haben. Und eben hier in der Lorene am Randweg sind wir fündig geworden. Das war nicht eine Wohnung, es waren Büroräumlichkeiten in einer großen Chemiefirma vorher einmal drin und stand dann schon Jahre leer, weil es nicht sehr repräsentative Räumlichkeiten sind für uns, nach wie vor sehr ideal. Aber das war also ganz klar Strategie, die wir wollten nicht. Die Diskussion war da, wie du sagst, aber man hat sich klar dagegen entschieden.
Vor 20 Jahren, Samuel Losi, du hast damals die Technik aufgebaut. Ich selber war damals als junger Heißsporn, als Sendungsmacher und Infomacher dabei. Ich bin dann selber verschwunden und kam dann erst viele Jahre später wieder zu Rabe zurück. Du bist 20 Jahre im Rabe hängen geblieben. Ein paar Worte noch. Bereust du das? Oder macht es dir große Freude, dass du dieses Wahnsinnsexperiment vor 20 Jahren angefangen hast?
Ja, bereue ich sicher nicht. Also das Radio hat mich jetzt auch 20 Jahre begleitet in meinem Leben. Mit Aufs und Abs. Es gab ja viele Sachen, die dann später kamen. Auch unschöne in 99 mit einem Brand hier im Studio. Das war eine fast noch höhere Herausforderung als der Kurzversuch und all solche Sachen. Nein, und das begleitet mich mittlerweile halt auch beruflich. Also mittlerweile ist das ja auch bis zu einem gewissen Grad mein Erwerb geworden, hier im Rabe, aber auch in einem anderen Lokalradio, das ist Kanal K in Aarau, wo ich seit 7 Jahren der Cheftechniker bin. Ich konnte also mein Hobby zum Beruf machen. Was will man mehr?
Das sagt Samuel Losli, seit 20 Jahren Techniker bei Radio Bern Rabe. 1996, 2 Jahre später, nach dem Sendeversuch, begann Rabe regulär zu senden. Den 18. Geburtstag feiern wir übernächstes Wochenende am Rabefest.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Soweit vom Info für heute. Die nächste aktuelle Ausgabe gibt's morgen wieder um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Michael Spahr und Karin Bachmann. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilmar Aldi. Ich wünsche dir eine gute Woche. Bleibt dran, habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.